Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb. Ein Gruß auch an alle, die von Radio Maria mit uns verbunden sind. Es grüßt Sie Marion Kuhl. Ignatius von Antiochien, ein Mystiker der Antike, das ist unser Thema und zu Gast ist bei uns Dr. Ursula Bleinberg aus Bad Tölz. Am 17. Oktober, also heute, feiert die Kirche den Gedenktag des heiligen Ignatius von Antiochien. Er hat ungefähr vom Jahre 35 bis 117 gelebt. Er war Bischof und Märtyrer. Der Apostel Johannes soll sein Lehrer gewesen sein. Von Ignatius sind uns 7 Briefe überliefert worden, die er auf dem Weg zu seinem Martyrium an verschiedene Gemeinden geschrieben hat. Er flehte die Christen in Rom an, sein Martyrium nicht zu verhindern und schrieb da: Es ist schön für mich, durch den Tod zu Jesus Christus zu gehen, anstatt als König zu herrschen bis an die Grenzen der Erde. Ihn, der für mich gestorben ist, suche ich. Ihn, der für uns auferstanden ist, ersehne ich. Lasst mich ein Nachahmer des Leidens meines Gottes sein. Soweit ein Zitat aus seinem Brief an die Römer. Papst Benedikt XVI. Bezeichnete diese 7 Briefe, die er uns hinterlassen hat, als einen kostbaren Schatz und sagte in einer Audienz: Beim Lesen dieser Texte spürt man die Frische des Glaubens jener Generation, die noch die Apostel gekannt hatte. Man spürt in diesen Briefen auch die glühende Liebe eines Heiligen. Mit ihm wollen wir uns also heute in dieser Sendung beschäftigen und eingeladen dazu haben wir Dr. Ursula Bleinberg aus Bad Tölz, die über den heiligen Ignatius ihre Doktorarbeit geschrieben hat. Grüß Gott, Frau Dr. Bleinberg.
Grüß Gott.
Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben, heute bei uns sind. Sie haben in Rom an der Päpstlichen Universität Santa Croce zu Ignatius von Antiochien Ihre Doktorarbeit geschrieben. Wie kam es denn dazu, dass Sie sich besonders mit ihm befasst haben?
Das lag natürlich auch an dem Professor, bei dem ich geschrieben habe. Ich hatte damals besonderes Interesse an dem Thema Ekklesiologie. Und wir haben uns dann die Frage gestellt, suche ich mir Texte raus, die auf Latein geschrieben wurden, zum Beispiel von Thomas von Aquin zu einem Aspekt der Ekklesiologie, also der Kirchenlehre, oder etwas von den griechischen Kirchenvätern. Und da sind wir auf Ignatius gestoßen und der hat mich doch schon fasziniert, muss ich sagen.
Und was besonders fasziniert Sie an ihm?
Ich denke, es ist ein Reichtum, sich mit ihm zu beschäftigen, durch das, ich nenne es jetzt einmal vereinfacht, griechische Denken. Er hat die Briefe in Griechisch geschrieben, das ist natürlich beim Neuen Testament auch der Fall. Nun hat er das Ganze noch bildreicher ausgestaltet. Seine Sprache gefällt mir besonders gut und dadurch erscheint auch seine ganz persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Und er spricht auch, obwohl er viele Bilder gebraucht, doch sehr klar und direkt. So habe ich es jedenfalls immer empfunden. Also es ist keine hochgestochene Theologie, sondern es ist ganz schlicht, aber treffend und das sehr anschaulich dargestellt.
Ja, man kann diese Briefe auch heute noch ganz leicht nachlesen. Sogar im Internet sind sie auch zu finden. Ich kann im Informationsfeld zu dieser Sendung auch den Link dazu geben. Man kann sie auch heute noch gut lesen. Ja, Sie haben gerade gesagt, die Faszination der Sprache. Vielleicht noch kurz zu Ihrem Leben. Sie haben Germanistik und katholische Theologie studiert. Ich habe es eben schon gesagt, in Rom promoviert. Mhm. Und jetzt arbeiten Sie als Lehrerin an einer Schule in Lenggries in Oberbayern. Sind auch Mitglied der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Mariologie, also die Lehre über Maria, und der Internationalen Päpstlichen Akademie für Mariologie. Und da haben Sie auch einige Veröffentlichungen mit herausgegeben. Ich freue mich, dass Sie heute bei uns sind, uns diesen Heiligen vorstellen. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag.
Gut. Zuerst möchte ich etwas Wichtiges zu Ignatius von Antiochien sagen. Sie haben eben schon ein paar Eckdaten gehört. Ich werde das noch etwas ausgestalten und wir kommen dann nachher zu seinen Schriften und was die für uns bedeuten können. Ignatius ist einer der sogenannten apostolischen Väter. Das ist die früheste Gruppe unter den Kirchenvätern, die früheste Gruppe patristischer Texte. Es sind frühe christliche Schriftsteller, oft selbst Bischöfe, die Schriften zu verschiedenen theologischen oder pastoralen Themen verfassten. Man teilt sie ein in östliche und westliche Kirchenväter. Die apostolischen sind die allerfrühste Gruppe, die man noch nicht dem Westen oder Osten zuordnet. Sie haben die christliche Lehre noch von den Aposteln oder ihren direkten Schülern übernommen und in einer Zeit gelebt, wo das Christentum noch eine Minderheit war. Nicht viele Schriften sind von ihnen erhalten. Sie unterscheiden sich von den neutestamentlichen Texten, die als kanonisch und vom Heiligen Geist inspiriert gelten, und den sogenannten Apokryphen. Diese letzteren umfassen auch einige Evangelien, die aber nicht in die Sammlung des Neuen Testamentes aufgenommen wurden, weil sie umstritten waren. Dazu gehört zum Beispiel das sogenannte Thomas-Evangelium. Die wenigen Schriften der apostolischen Väter waren immer anerkannt, aber nicht als kanonisch, also nicht als neutestamentlich angesehen. Zu ihnen gehören vor allem der Clemensbrief, die beiden Polycarp-Briefe und die sieben Briefe des heiligen Ignatius, des zweiten Bischofs von Antiochien nach dem Apostel Petrus. Antiochia, heute das türkische Antakya, im südlichsten Zipfel der Türkei, lag im damaligen Syrien und war eine der großen Metropolen nahe dem Mittelmeer. Von Osten nach Westen gehende Handelswege durchzogen das Gebiet. Es ist davon auszugehen, dass die Kultur dort stark orientalisch und sogar stark fernöstlich geprägt war. Mit den Reisenden wird auch Gedankengut nach Antiochien gedrungen sein aus fernen Ländern. Die junge christliche Gemeinde benutzte Ausdrücke und Vorstellungen, die ihnen aus ihrem Leben vertraut waren, um die Botschaft Christi für sich und für Zeitgenossen verständlich zu machen. Die griechische Sprache war damals die Kultursprache. Sie ist vielschichtiger als die lateinische. Begriffe sind in ihrer Bedeutung nicht so scharf eingrenzbar wie im Lateinischen. Zu diesem griechischen Sprachcharakter kamen damals noch die fantasiereiche arabische Sprache und Kultur hinzu. Die Briefe des Ignatius bieten so einen besonderen Reichtum. Wir haben wenige gesicherte Daten über die Person des Ignatius. Er müsste ca. 35 nach Christus in einer syrischen und nichtchristlichen Familie geboren werden, also ungefähr zur Zeit von Tod und Auferstehung Jesu. Er starb unter der Herrschaft des römischen Kaisers Trajan, also spätestens im Jahr 117 nach Christus, wahrscheinlich aber etwas früher. Er ist also noch fast ein Zeitgenosse des heiligen Johannes des Evangelisten. Er wurde bei einer lokalen Christenverfolgung durch die römischen Besatzer als die führende Gestalt der Christen in Syrien festgenommen. Und obwohl die Verfolgung in seiner Heimatstadt endete, verfolgte der römische Herrscher seine Überführung nach Rom, wo er der Überlieferung nach im Kolosseum Bestien zum Fraß vorgeworfen wurde. Auf dem langen Weg zu seiner Hinrichtungsstätte, bewacht von einer Gruppe Soldaten, aber mit einiger Freiheit, schrieb er sieben Briefe an verschiedene Gemeinden. An die Epheser, die Magnesier, die Trajaner, die Römer, die Philadelphier, die Smyrnäer und an den Bischof Polycarp von Smyrna. Sie liegen in verschiedenen Fassungen und Übersetzungen vor, von denen die sogenannte mittlere Fassung als die ursprüngliche gilt. Ignatius wurde wohl schon zu Lebzeiten fast wie ein Apostel verehrt und seine Briefe fanden ununterbrochen besondere Anerkennung. In seinem Brief an die Römer wollte er die Christen überzeugen, nicht für seine Freilassung zu intervenieren, da er sich nach dem Martyrium sehnte. Schon diese Tatsache, die uns befremdlich klingen mag, zeigt, dass manches in diesen Texten heute schwerer nachvollziehbar ist. Ich möchte aber versuchen, Sie als Hörer zur Lektüre zu ermuntern. Die Briefe lassen vieles in einem neuen Licht erscheinen. Zuerst möchte ich Beispiele aus den Briefen wiedergeben und kommentieren, damit die bildliche Ausdrucksweise und die wichtigsten Themen von Ignatius deutlich werden. Dabei entnehme ich die Zitate der Übersetzung von Josef A. Fischer, die 1956 erschienen ist, in 9. Auflage 1986 bei Kösel. Danach möchte ich die Frage stellen, was uns die Briefe heute sagen können. Ignatius von Antiochien redet also häufig in Bildern. Sie werden, wenn ich einige Stellen vorlese, vielleicht die Dichte und Vielschichtigkeit seiner Worte spüren. Er gebraucht keine analytische oder systematische Ausdrucksweise, sondern eine mystische. Es ist ein Versuch, mit rhetorischer Gewandtheit, authentischem Erleben und Erfahrungsweisheit etwas zum Ausdruck zu bringen, was man eigentlich kaum ausdrücken kann. Gerade darin kann sich aber der besondere Wert solcher Schriften zeigen, weil sich ihre Auslegung nicht schnell und eindeutig erledigen lässt. Der Kirchenvater Ignatius kämpft um die Bewahrung der rechten Überlieferung und warnt häufig vor Irrlehren. So heißt es im 9. Kapitel des Epheserbriefes: Ich lernte Leute kennen, die mit einer schlechten Lehre auf der Durchreise von dort her, also von Ephesus, kamen. Ihr ließt diese ihre Saat bei euch nicht ausstreuen und verstopftet die Ohren, um ihre Saat nicht aufzufangen, da ihr ja Bausteine am Tempel des Vaters seid, zubereitet für den Bau Gottes des Vaters, wobei ihr hinaufgezogen werdet in die Höhe durch das Hebewerk Jesu Christi, was das Kreuz ist, und euch als Seil dient der Heilige Geist. Euer Glaube ist euer Geleiter nach oben. Die Liebe ist der Weg, der zu Gott hinaufführt. Zitat Ende. Das ist eine Beschreibung aus dem damaligen Bauwesen. Wir kennen das Bild der Kirche als Bauwerk oder Tempel. Auf die Vorstellung, dass die Kirche durch das Kreuz als Kran mit Hilfe des Heiligen Geistes als Seil gebaut wird, bin ich allerdings erst hier gestoßen. Die Kirche wächst durch die Verfolgung hindurch, durch das Kreuz. In ihr zeigen die Gläubigen die echte Liebe, die sie erfüllt. In diesem Bild begegnen wir auch der Grundsehnsucht von Ignatius. Er spürt eine drängende Stimme, ein lebendiges und redendes Wasser in sich, das ruft: Auf zum Vater. Das Martyrium ist für ihn also eine Heimkehr. Außerdem ein Untergehen von der Welt zu Gott, damit ich bei ihm aufgehe. Er will zu Gott, alles andere zählt nicht mehr. Ähnliche Aussagen finden wir auch in den neutestamentlichen Paulusbriefen. Es lässt sich überhaupt oft feststellen, dass Ignatius entweder aus den biblischen Texten schöpfte oder mit der Bibel aus gemeinsamen Quellen. Dabei meine ich auch die mündlichen Überlieferungen in den einzelnen Gemeinden unter den einzelnen Christen. Aus ihnen heraus sind ja alle patristischen, apokryphen und biblischen Texte entstanden. Und sie zeigen eine große Vielfalt an Deutungen der Worte Jesu und seiner Person.
Ignatius von Antiochien, ein Mystiker der Antike, das ist heute unser Thema hier bei Radio Horeb. Und auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei. Sie hören jetzt den zweiten Teil des Vortrags von Dr. Ursula Bleinberg.
Zurück zu den sprachlichen Bildern. Ein anderes, das mir besonders gefällt, ist das des Chores, also aus dem Bereich der Musik. In Epheser 4, 1-2 heißt es: Daher ziemt es euch, mit dem Sinn des Bischofs einig zu laufen, was ihr ja auch tut. Denn euer gotteswürdiges Presbyterium, gemeint sind die Priester der Diözese, ist mit dem Bischof so verbunden wie Saiten mit einer Zither. Deshalb ertönt in eurer Eintracht und zusammenklingenden Liebe das Lied Jesu Christi. Aber auch Mann für Mann sollt ihr zum Chore werden, damit ihr in Eintracht zusammenklingt, Gottes Melodie in Einigkeit aufnehmt und einstimmig durch Jesus Christus dem Vater singet, auf dass er euch höre und aus euren guten Werken euch erkenne als Glieder seines Sohnes. Es ist also nützlich, wenn ihr in untadeliger Einigkeit lebt, damit ihr auch an Gott stets Anteil habt. Zitat Ende. Vielleicht ist Ihnen die Wiederholung der Silbe ein, in Eintracht, Einigkeit, einig laufen und einstimmig aufgefallen. Das ist das Grundthema von Ignatius. Er wünscht Einigkeit zwischen allen Christen, dass keine falsche Lehre sie spaltet, keine Gruppierungen sich von der Hauptkirche absetzen. Für die Einheit zwischen dem Bischof und seinen Priestern benutzt er das Bild einer Zither. Für die Einheit aller Gläubigen untereinander, dabei denkt er wohl an alle anderen, also an die Laien, das des Chores. Alle zusammen können eine wunderbare Musik schaffen, nämlich das Lied Jesu Christi. Unterschiede innerhalb der Gemeinden ergeben sich dadurch, dass mit unterschiedlichen Instrumenten im übertragenen Sinne Musik gemacht wird. Auch die Stimme des Gläubigen ist ein Instrument, denn auch die Stimme lässt das Lied Jesu Christi ertönen. Auch der Laie trägt dazu bei. Alle sind berufen, ob nun ein Bischof, ein Priester, ein Diakon oder ein anderer Christ. Immer wieder ruft Ignatius zur Eintracht auf. Folgt alle dem Bischof wie Jesus Christus dem Vater und dem Presbyterium wie den Aposteln, heißt es im Brief an die Smyrnäer. Und an die Magnesier, seid bestrebt, alles in Gottes Eintracht zu tun, wobei der Bischof an Gottes Stelle und die Presbyter anstelle der Ratsversammlung der Apostel den Vorsitz führen. Alle sollen eine geistige Nähe und Verbundenheit mit ihnen suchen. Vorbild für diese Verbundenheit ist die Einheit zwischen Gott Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Zitat: Wie nun der Herr ohne den Vater, mit dem er eins ist, nichts getan hat, so sollt auch ihr ohne den Bischof und die Presbyter nichts unternehmen. Bischof, Presbyter und Diakone lassen sich von der Liebe leiten und darin können alle anderen Gläubigen einstimmen. Diese geistige Verbundenheit bedeutet auch, dass das Liebesmahl und die Taufe nicht ohne den Bischof gefeiert werden sollen. Sie manifestiert sich besonders in der gemeinsamen Eucharistiefeier. Wer dazu nicht erscheint, Zitat, ist bereits von Hochmut besessen. So schreibt Ignatius nach Ephesus. Wahrscheinlich war das Fernbleiben damals Ausdruck einer Protesthaltung einiger Leute gegen die Lehre, wie sie in der Gemeinde weitergegeben wurde. strömt alle zusammen als zu einem Tempel Gottes, zu einem Opferaltar, zu einem Jesus Christus, der von einem Vater ausging und bei dem einen war und zurückkehrte. Die Teilnahme an der Feier soll Ausdruck davon sein, dass der Einzelne auf Gott hin ausgerichtet ist. Das eucharistische Brot ist Unsterblichkeitsarznei, Gegengift, dass man nicht stirbt, sondern lebt in Jesus Christus immer da, schreibt Ignatius im Brief an die Epheser. Im Vollzug der Feier nimmt der Einzelne sozusagen immer mehr die Lebenskraft Jesu in sich auf. Ignatius sagt: Ich habe keine Freude an vergänglicher Speise und an den Ergötzungen dieses Lebens. Gottes Brot will ich. Das ist das Fleisch Jesu Christi, der aus Davids Samen stammt. Und als Trank will ich sein Blut. Das ist die unvergängliche Liebe. Die Eucharistiefeier ist für ihn ein Einschwingen in die Liebe Gottes. Denn in ihr wird die bedingungslose Liebe Jesu Christi nachvollzogen. Dieses Einschwingen beschränkt sich natürlich nicht auf die Teilnahme an der Feier, sondern bezieht das ganze Leben mit ein und geschieht in allen Formen des Betens. Eine der bekanntesten Stellen aus den Briefen des Ignatius ist folgende: Weizen Gottes bin ich, und durch die Zähne von Bestien werde ich gemahlen, damit ich als reines Brot Christi erfunden werde. So finden wir es im Römerbrief, Kapitel 4. Ignatius ist ein Mystiker. In der Sphäre Gottes will er neu geboren werden durch das Martyrium. Sein Beiname ist Theophorus, Gottesträger. Wir kennen die ähnliche Bezeichnung bei dem heiligen Christophorus, dem Christusträger. Mehr will Ignatius nicht sein, aber auch nicht weniger. Ein Träger Gottes. Das Leben in Gott und das Leben Gottes in ihm ist das allein Wichtige. Alles andere soll nur dazu verhelfen. Was können uns die Briefe des heiligen Ignatius von Antiochien heute noch sagen? Wir haben Worte gehört über die Kirche, die Einheit aller Glieder, die Bedeutung der gemeinsamen Eucharistiefeier, das Leben und den Tod als Weg zum Vater. Was geben uns diese Worte mit? Vor allem, da wir vielleicht eine gewisse Fremdheit spüren. Wieso sehnt sich jemand nach dem Martyrium, wo doch Gott uns unser Leben und unsere Welt als Aufgabe anvertraut? Wie sollen sich alle um den Bischof scharen, wo dies doch bei wachsender Zahl von Gläubigen nicht mehr möglich war? Wir sollten die Situation vor Augen haben, aus der heraus Ignatius schrieb. Seine Briefe sind Gelegenheitsschriften. Die Christen wurden im Römischen Reich immer wieder bedrängt und mit dem Tode bedroht. Viele gaben nach und zogen sich zurück. Zugleich wuchs die Zahl der Christen insgesamt an. Es gab viele verschiedene Gruppierungen, die die Überlieferung anders auslegten. Ignatius will vor seinem Tod die Schafe zusammenhalten, nicht nur die aus seiner eigenen Diözese, sondern auch die aus anderen Ortsgemeinden. Er weiß, wie schwer es ist, alleine stark zu sein. In vielen Ländern auf der Welt ist die Situation heute vergleichbar. An manchen Orten herrscht eine Christenverfolgung, die die Ausbreitung und Härte der damaligen übertrifft. Wir dagegen leben in einer Gegend und in einer Zeit relativen Friedens. Doch die Hauptbotschaft von der Einheit ist für uns genauso wichtig. Es wird immer wieder eine Herausforderung sein, ein gutes Maß zwischen Einheit und Vielfalt in den Deutungen und Umsetzungen des christlichen Erbes zu finden. Der Reichtum an liturgischen Formen in der Kirche ist eigentlich ein Grund zur Dankbarkeit. Doch wir wissen auch um die Spaltungen, die aufgrund unterschiedlicher Deutungen biblischer Aussagen entstehen. Die Texte des Ignatius können da Anstöße geben, um sich um Verständnis und gemeinsame Wege zu bemühen. Um das Eigentliche, was Gott will, immer tiefer zu begreifen und zu verteidigen, ohne dabei eine gute Vielfalt zu ersticken. Einheit und Vielfalt sollten sich in Balance halten. Gerade die Mystik des Ignatius kann unseren Blick auf das Wesentliche lenken. Sie geht vielleicht noch über die Mystik von Paulus und Johannes hinaus. Es geht ihm darum, mit Gott immer mehr eins zu werden und dadurch auch untereinander. Dieser Wunsch trieb Ignatius sogar so weit, dass er den Tod als Weg zu seiner großen Liebe ersehnte und alles tat, damit ihm dieser Weg nicht durch die gut gemeinte Intervention von Gemeindemitgliedern verschlossen würde. In dieser mystischen Todessehnsucht ist er sicher kein strenges Vorbild für jeden Christen. Die Kirche hat eine rigorose Forderung nach der Bereitschaft zum Martyrium als einzig gültigen Beweis echten Glaubens schon in der Antike abgelehnt. Und diejenigen, die dem Druck in einer Verfolgung nicht standhielten, aber dann doch umkehrten, wieder aufgenommen. Ignatius war ein Mann in hohem Alter, im guten Sinne lebenssatt, der sich einfach nach dem Gegenstand seiner Liebe sehnte, nach Gott. Nur aus der Mystik heraus ist sein Weg zu verstehen. Aber indem er durch die Liebe dem Tod den letzten Schrecken nimmt, relativiert er auch für andere Menschen die Schrecken des Todes. Ignatius ist für Sterbende, Leidende, Verfolgte eine richtungsweisende Gestalt, deren Worte trösten können. Unsere Vorstellung von Kirche bekommt mehr Tiefe, wenn wir seine Aussagen über die Analogie, also die Entsprechung, zwischen der himmlischen und der irdischen Sphäre bedenken. Es ist eine Analogie, bei der das Urbild im Abbild zugegen ist. Die Dreiheit des Amtes, ohne dass Ignatius dieses Wort gebraucht, hatte sich zur Zeit der Abfassung der Briefe, also Anfang des 2. Jahrhunderts, bereits entwickelt. Denn der Bischof brauchte logischerweise seine Vertreter, vor allem bei der Eucharistiefeier, da er nicht überall präsent sein konnte. Er brauchte also die Priester. Und die soziale Verantwortung der Kirchenmitglieder füreinander führte notgedrungen zu der Beauftragung von Diakonen. Ignatius sieht in den Amtsträgern aber vorwiegend einen Spiegel der göttlichen Dreifaltigkeit als das Urbild und eine Fortsetzung der Einheit von Jesus und seinen Aposteln und Jüngern. Die Ämter und die Beamteten sind in erster Linie Gefäß oder Spiegel. Sie haben Bedeutung durch das, was sie enthalten oder widerspiegeln. Ein Gefäß kann so nur dann einen Inhalt tragen, wenn es leer ist, also nicht von sich selbst angefüllt. Ein Spiegel kann nur dann die Sache gut wiedergeben, wenn er klar ist und das Spiegelbild nicht durch Schlieren, Kratzer oder Flecken getrübt wird. Von Ignatius können wir lernen, die Aufgabe der Bischöfe und auch Priester und Diakone tiefer zu begreifen. Auseinandersetzungen verlieren dann an Gewicht. Auch die Sukzession der Päpste als Bischöfe von Rom erscheint in einem helleren Licht. Die Gemeinde von Rom führt nach seinen Worten den Vorsitz in der Liebe. Auch wenn hier noch nicht von Primat oder Papst die Rede ist, ist in dieser Bezeichnung Folgendes angelegt. Der Bischof von Rom ist als Hirte dieses Ortes besonders ausgezeichnet und er hat die Aufgabe, in Liebe voranzugehen. Aus dieser Stelle kann man ein ganzes Grundsatzprogramm für das Papstamt entwickeln. Seine Würde hängt zusammen mit den Gräbern der Apostel Petrus und Paulus und nicht so sehr damit, dass Rom die Hauptstadt des Reiches war. Auch die Bezeichnung katholische Kirche erhält eine neue Nuancierung. Der Ausdruck, der ursprünglich ja bedeutet, gemäß dem Ganzen, also alles einschließend und weltweit, katholisch, wird gebunden an die Gegenwart Gottes. Wie da, wo Jesus Christus ist, die katholische Kirche ist, so schreibt er im Brief an die Smyrnäer. Wo Christus ist, ist die katholische Kirche. Demnach gehört jeder, der mit Christus verbunden ist, zur katholischen Kirche im ursprünglichen Sinne. Aber auch unter der Voraussetzung, dass er sich nicht von den Leitenden trennt, denn die gehören zur Kirche dazu. Außerdem können uns die Briefe vor einer zu starken Veräußerlichung des christlichen Glaubens und Lebens bewahren. Nicht ein stures Festhalten an Regeln ist gefragt, sondern das Einschwingen auf Gottes Sinn, auf Gottes Melodie und seine Liebe. Gott spricht in und aus dem Menschen. Er handelt durch und mit dem Menschen. Wenn Ignatius zur Teilnahme an der gemeinsamen Eucharistiefeier und zur Einheit untereinander mahnt, ist die Teilnahme nur dann Weg zu Gott, wenn sie Ausdruck der inneren Haltung der Liebe ist, nicht sozusagen automatisch. Wenn Ignatius zur Einheit aufruft, dann reicht ihm nicht die bloß äußere Zugehörigkeit zur Kirche, sondern er will echten Einsatz, ein persönliches Leben mit Gott, ein stetiges Vertiefen in seiner Wahrheit und Lehre. Der heilige Ignatius hat vor fast 2000 Jahren gelebt, ein Mystiker der Antike, also eine Mystik, die vergangen ist. Ich wünsche Ihnen, dass Sie Geschmack an diesen Texten gefunden haben. Einmal danach greifen und vielleicht verstehen, dass Mystik nicht nur etwas von vergangenen Zeiten ist, sondern auch etwas für uns heute und nicht nur für Auserwählte, sondern im Grunde für jeden Christen. Vielen Dank.
Grüß Gott an alle, die später eingeschaltet haben hier bei Radio Horeb. Auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei. Es geht um den heutigen Tagesheiligen, den heiligen Ignatius von Antiochien, ein Mystiker der Antike, von dem uns 7 Briefe überliefert worden sind. Ein Schatz auch noch für die heutige Zeit. Dr. Ursula Bleinberg aus Bad Tölz ist heute bei uns zu Gast. Ihnen schon einmal herzlichen Dank für diesen Vortrag. Wir haben einiges gehört über dieses dreifache Amt, die Einheit mit dem Bischof, den Priestern und Diakonen. Sagt und spricht Ignatius auch schon einiges über die Laien?
Ja, das spürt man an vielen Stellen. Er wendet sich eigentlich an jeden einzelnen Christen. Ich spüre das sehr häufig, dass er von der Würde des Christen spricht, als Gottesträger, als Christusträger. Die Bischöfe sind wichtig als Fixpunkt, als vermittelnde Einheitsträger, ebenso seine hilfreichen rechten Hände sozusagen, die Priester, die Diakone, die genannt werden. Aber es geht letztlich um jeden Einzelnen. Die Amtsträger haben eine dienende Aufgabe. Das, was ich auch für heutige Zeit sehr, sehr wichtig finde, das Amt so zu verstehen, dass sehe ich bei ihm schon vor 1900 Jahren, also immerhin fast 2000 Jahren. Es war auch ein Grund, warum ich Ignatius herausgegriffen hatte und mich mit ihm mehr beschäftigte. Es war mir immer ein wichtiges Anliegen, auf die Rolle des Einzelnen zu kommen in der Welt. Nicht nur hinter Klostermauern, das ist ein besonderer Weg, der für manche der Weg des Glücks und des Heiles ist und sehr segensreich für die Kirche. Aber die meisten gehen nicht diesen Weg, sind auch nicht auf ihn berufen. Aber sie können die gleiche Fülle erreichen mitten in der Welt. Und das passt zu Ignatius von Antiochien. Von Christus erfüllt zu sein, heißt eigentlich alles andere von ihm zu durchdringen. Durch Christus zu durchdringen. Jeder kann im vollsten Sinne Christ sein, nicht nur der Bischof, nicht nur der Diakon, nicht nur der Priester. Das gehört für mich auch zu Mystik dazu. Mystik ist eigentlich etwas ganz Aktuelles, was wir sicher immer noch mehr entdecken könnten, dass der Mensch als Christ in jeder einzelnen Sekunde mit Gott dort lebt, wo er sich gerade aufhält, in der Aufgabe, die er gerade hat.
Ja, wir haben 3 Hörer in der Leitung. Mhm. Fangen wir an mit Frau Vogel aus Kochel. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Herr Inge Vogel. Ich bedanke mich für den Vortrag. Er hat mir die Art, wie die Gedanken gebracht waren, haben mir sehr gut gefallen. Und so würde ich die Vortragende bitten, und sie hat das jetzt schon ein bisschen beantwortet, was sie meint, also wie die Mystik in der heutigen Zeit, was die zu sagen hat.
Ja, gehe ich gleich drauf ein?
Ja.
Ja, ich sagte bereits, ich denke, dass Mystik zum christlichen Leben überhaupt dazugehört. Wir wissen, dass es Formen gibt, die man vielleicht in Frage stellen müsste. Aber wir wissen auch, dass es immer große Heilige gegeben hat, die gleichzeitig große Mystiker waren. Sie geben uns sicher Hilfestellungen, wenn wir ihre Schriften lesen, wenn wir von ihnen hören, wie wir im Gebet vertiefen können und so weiter. Sie können aber auch dazu führen, dass wir sagen, ach, so ein Heiliger bin ich sowieso nicht. Das ist ja nichts. Also das kann ich ja gar nicht leben. Ich gehe da so sonntags in meinen Gottesdienst und das war's. Aber ich denke, Christsein hat ja was mit jedem Augenblick unseres Lebens zu tun, mit jedem Wochentag und nicht nur mit dem Sonntag. Ich glaube, dass auch einige Stellen aus den Briefen von Ignatius da Anregungen geben können, wie kann ich das praktizieren, wie kann ich das umsetzen. Mir gefällt eben dieses Beispiel auch gut von dem Kran mit dem Seil, so wie Gott die Kirche baut. Also er hat eigentlich etwas aus dem Arbeitsbereich genommen und damit will er eine ganz tiefe Wahrheit verdeutlichen. Dasselbe hat ja Jesus an ganz, ganz vielen Stellen gemacht, laut den Evangelien. Und das ist vielleicht auch eine Anregung, da nochmal anders hinzuhorchen, wenn wir aus den Evangelien etwas hören, wie Jesus normale Lebenserfahrungen nimmt, um etwas zu verdeutlichen. Das heißt auch, dass Jesus, und wir können es ihm nachmachen, die ganze Welt um sich herum mit den Augen Gottes betrachtet.
Dankeschön, Frau Vogel, für die Nachfrage. Alles Gute nach Kochel. Jetzt geht es nach Ankum in die Nähe von Osnabrück zu Frau Fechler. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Frau Kuhl. Grüß Gott, Frau Dr. Kleindert.
Grüß Gott.
Danke für den Vortrag. Ja, ist schon ein sehr bewundernswerter Heiliger, von dem man ja sonst nicht viel hört. Aber das ist schon so bekannt, seine Liebe zum sein Leben hinzugeben für Christus, diese Begeisterung, die da dran, die in ihm steckte, also diese glühende Liebe eigentlich zu Christus. Das heißt ja auch, dass er den Namen Jesus immer ausgesprochen hat, auch diese ganze Zeit der Verfolgung. Und ja, da gibt es eine Legende davon, ich habe das eben mal schnell durchgelesen. Aber als Schülerin war ich schon davon beeindruckt. Ich frage mich nur, warum hat man denn seine Briefe, haben Sie das schon gesagt, war ich da irgendwie nicht da, nicht aufgenommen in das Neue Testament? Hätte man das können oder war da irgendwie etwas, also es wäre doch auch zur Erbauung und zur Stärkung des Glaubens wäre das doch auch heute gut.
Also soweit ich weiß, kann man das nirgendwo nachlesen, dass er bewusst ausgeschlossen worden wäre. Die Auswahl der Schriften, die dann letztlich zum neutestamentlichen Kanon gehörten, hat sich ja über die ersten Jahrhunderte hingezogen. Das war ein Prozess. Das war kein einmaliges Ereignis. Und deshalb ist es auch nicht irgendwo schriftlich festgehalten. Es wurde dann im Konzil von Trient im 16. Jahrhundert noch einmal fixiert. Aber es stand erst im 4. Jahrhundert endgültig fest, was als kanonisch galt. Von daher kann man nur mutmaßen. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht mit der leidenschaftlichen Sehnsucht nach dem Martyrium zusammenhängt. Das war für die Kirche immer eine Frage. Es gab bei mehreren Schriftstellern, solange die Verfolgungen andauerten vor dem Erlauben des christlichen Glaubens, immer eine heftige Diskussion. Dürfen wir die sogenannten Gefallenen, die ihren Glauben verleugnet haben unter dem Druck der Verfolgung, wieder aufnehmen oder nicht? Und vielleicht hängt es damit entscheidend zusammen, dass man Ignatius, der doch so sehr leidenschaftlich für sein Martyrium kämpft und den anderen verbietet, das Martyrium zu verhindern, vielleicht da als zu einseitig empfunden hat. Man muss eben seine persönliche Berufung und seine mystische Tiefe dahinter sehen. Aber vielleicht erschien es dann unklug, ihn ins Neue Testament mit aufzunehmen. Vielleicht ist es auch die besondere Sprache, die er hatte, aber da kann man nur mutmaßen.
Mhm. Auf jeden Fall haben die Kirchenväter und die apostolischen Väter ja immer eine große Rolle bis heute in der Theologie. Oder es wurde ja mal in diesem Dreischritt vorgegangen, Quellen in der Heiligen Schrift, dann was sagen die Kirchenväter und dann was sagt das Lehramt. Also es ist ja, auch wenn es nicht im Kanon der Heiligen Schrift ist, hat es trotzdem immer eine verbindliche Richtungsweisung. Ja. Danke, Frau Fechler. Alles Gute nach Ankum. Wir haben noch in der Leitung Dr. Hubertus Desloch aus München. Grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Kuhl. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Meine Frage richtet sich auf den ökumenischen Aspekt. Auf der einen Seite ist das die ungeteilte Kirche, die der griechischen Orthodoxie und den ganzen orthodoxen Kirchen sicher sehr nahe steht. Und die Gemeinsamkeit ist ja nun nachgerade ein Kammerton A in diesen Briefen. Aber auch zu den Kirchen der Reformation und besonders den Freikirchen, die heute das Proprium Fidei auf eigene Faust suchen. Könnten diese Briefe nicht einen Weg weisen, auch in den ökumenischen Dialog mit der katholischen Kirche einzutreten?
Interessante Frage.
Ja, interessante und wichtige Frage. Ich denke schon, da müssten wir jetzt natürlich genauer darauf eingehen, aber so auf spontan gesagt denke ich, dass sie einen Weg, auf der einen Seite einen Weg darstellen, weil dort zum Beispiel der Begriff katholisch ja noch in einem umfassenden Sinne verstanden wird. Auf der anderen Seite betont Ignatius auch an vielen Stellen vehement, dass man an der richtigen Lehre festhalten muss, dass man sich davon nicht abtrennen darf, dass man hinter dem Bischof stehen sollte. Ich könnte mir vorstellen, dass da manche Stellen auch wiederum ein Problem sein könnten für manche Evangelische, die dieses festgelegte Lehramt nicht kennen. Also da müsste man wahrscheinlich die Texte wirklich genau gemeinsam studieren. Dann wäre das möglich, aber ich sehe da auch einige Stolpersteine.
Danke, Herr Dr. Disloch. Alles Gute nach München.
Danke.
Ja, jemand, der durch die Kirchenväter sicher einen Weg auch zur katholischen Kirche gefunden hat, ist ja der selige Kardinal Newman. Das war ja gerade für ihn der Weg, oder? Dass er diese Kirchenväter oder die ganz frühen Christen einfach gelesen hat. Vielleicht auch eine Art zur Kirche zu finden. Ihnen ganz herzlichen Dank für den Vortrag, dass Sie heute bei uns waren, Frau Dr. Bleinberg.
Es war mir auch eine Freude. Dankeschön, dass ich reden durfte.
Schön. Ja, für alle, die gerne diese Sendung noch einmal hören wollen, Sie können gerne auch eine CD bei Radio Horeb bestellen. Sie können sich beim CD-Dienst melden unter der 08323 96 75 120, oder wenn Sie Internetzugang haben, Sie können auch im Laufe des Tages auf unsere Homepage gehen. Unter www.horeb.org können Sie unser Download- und Podcast-Angebot nutzen, das heißt, sich diese Sendung auch herunterladen. Ja, dann wünsche ich Ihnen, dass Sie viel von diesen Gedanken des Heiligen mitgenommen haben. Wer sich vielleicht jetzt fragt, wo finde ich denn das im Internet? Da gibt es eine Bibliothek der Kirchenväter und da findet man auch diese Briefe. Wenn Sie einfach Ignatius von Antiochien eingeben, dann werden Sie wahrscheinlich da gleich hinzugeleitet werden. Ihnen danke, Frau Dr. Bleinberg, nochmal alles Gute nach Bad Tölz.
Dankeschön. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören. Das sagt auch Marion Kuhl. Ihnen allen noch einen schönen Tag.